Kultur.
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 Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Unser Thema heute: Was gehört in die Öffentlichkeit? Und was wäre besser im Privatleben aufgehoben? Dies zu einer Zeit, wo man das Gefühl kriegt, alles wird immer sichtbar und hörbar, und zwar ständig. Zu Gast sind heute Patricia Schneider, Künstlerin und Kunstvermittlerin, und Milva Stark, Schauspielerin. Ja, fangen wir gleich mal dort an. Teilt ihr das Gefühl, das ich wenigstens habe, dass immer mehr Zeug, das mich eigentlich nicht interessiert, öffentlich ausgetragen wird?
Ich teile das Gefühl, dass ich Dinge sehe und erfahre, die für mich privat wären und die ich niemals mit einer größeren Öffentlichkeit teilen würde.
Mhm. Das ist jetzt schon mal ein Maßstab angewendet aufs eigene Leben. Milva, wie hast du es?
Ja, also ich sehe das auch so. Das machen natürlich die sozialen Netzwerke vor allen Dingen. Das kann was Schönes haben, dass ich manchmal über Menschen, die weiter weg sind von mir, dann doch mal ein Fünkchen mitbekomme, den ich sonst vielleicht nicht mitbekommen würde. Aber es gibt dann auch Leute, die sitzen in Australien und dann weiß ich, was die zum Mittagessen essen und wie ihr Verhältnis zu ihrer Schwiegermutter ist. Und da frage ich mich dann erstens, ob es mich interessiert, und zweitens, ob es in die Öffentlichkeit gehört.
Und wo kriegst du das alles mit? Also auf was für Kanälen?
Also Facebook und Instagram ist das, was ich nutze. Am ersten Instagram tatsächlich. Facebook ist so ein bisschen veraltet. ja, genau, da bekomme ich es mit.
Mhm. Ja, ich habe eigentlich die gleiche Plattform, die ich am meisten benutze. Facebook benutze ich schon lange nicht mehr. Und ich denke, das liegt schon dran, dass wir plötzlich ein Equipment zur Verfügung haben, das wir früher nicht hatten. Wir haben alle ein Smartphone, mit dem kann man recht gute Aufnahmen machen. Es ist die ganze Zeit da. Und das hat in dem Sinn natürlich eine Veränderung gebracht. Und was früher im privaten Fotoalbum gelandet ist, landet jetzt halt auf einem Blog oder auf Instagram.
Ja, und da finde ich, werden auch sehr viele Grenzüberschreitungen gemacht. Also wenn ich dann sehe, dass Leute auf ihren öffentlichen Profilen Fotos von ihren Kindern in der Badewanne posten, da hört es einfach für mich auf. Denen ist gar nicht bewusst, welchen Menschen sie dort Zugang geben.
Das ist ein Beispiel, natürlich ein extremes.
Ein extremes Beispiel, ja.
Aber es geht natürlich ein bisschen weiter, oder? Habe ich das Gefühl wenigstens, dass ich an ganz viel Privatleben teilnehme, an dem ich gar nicht teilnehmen will? Alle sind dauernd am Senden, was sie gerade tun.
Das stimmt. Man kann sie entfolgen, wenn man es nicht sehen möchte. Das ist die Möglichkeit, gibt's immer. Also inwieweit geht man selber auch da rein? Ist ja auch eine Entscheidung. Wie weit mache ich bei diesem Zirkus mit?
So. Ja, wie weit macht ihr bei diesem Zirkus mit? Was postet ihr von euch selbst?
Also ich bin wahrscheinlich eher ein bisschen langweilig und habe vor allem Dinge, die meine Arbeit im weitesten Sinne betreffen. Und zwar einerseits habe ich einen Kanal, den muss ich betreuen, von der Hochschule der Künste aus. Und einen privaten Kanal habe ich auch noch, und das sind vor allem künstlerische Produktionen oder irgendetwas, das ich produziert oder im weitesten Sinne gemacht habe.
Also ich bin schon ein bisschen ein Insta-Girl. ich nutze das natürlich sehr, um meine Veranstaltungen zu promoten. So, ich habe da eine Reichweite, die ich sehr schätze, die ich auch spannender finde als ein Newsletter, die ich jemandem schicke, weil ich weiß es von mir, ich lese Newsletter extrem selten. Und ich finde das eine gute Plattform, um darauf aufmerksam zu machen. Ich bin Schauspielerin, natürlich mag ich es auch, mich selbst zu inszenieren. Aber ich glaube, ich mache einen großen Unterschied zwischen etwas Persönlichem, was ich von mir poste, und etwas Privatem. Das ist für mich ein großer Unterschied. Und diese Grenze versuche ich genau für mich zu definieren. Und ich treffe die wahrscheinlich auch nicht immer. Aber sich die Frage zu stellen, würde ich jetzt zu jemandem im Bus hingehen und dieses Foto zeigen und sagen, hey, das war ein super Erlebnis für mich. Wenn ich merke, das würde ich nicht tun, dann poste ich es vielleicht auch besser nicht.
Weil das ist die Öffentlichkeit, die man dann findet, oder?
Ja,
indem man seine Ferienfotos und so weiter postet.
Ja, aber ich finde auch, Ferienfotos können etwas sein, was man posten kann. Ich finde, es ist nicht unbedingt privat. Es kommt darauf an, wie man es macht. Finde ich schon eine Art und Weise.
Und dann kommt es auch wieder darauf an, ob das ob man sagt, ich stelle dieses Konto auf privat und lade wirklich nur eine definierte Gruppe von Leuten ein, die mir folgen können. Dann sind wir vielleicht wieder nicht mehr so weit vom Fotoalbum entfernt. Oder ob ich sage, es ist öffentlich, ich möchte ja meine Produktionen bewerben und nutze das als Plattform. Aber dann muss ich mir überlegen, welche Bilder eben nicht reingehören.
Mhm. wir sind jetzt ziemlich auf diesen sozialen Medien hängen geblieben, aber ich mache das auch noch woanders fest. Ich möchte es einfach mal in die Runde werfen. Zum Beispiel dieses öffentliche Telefonieren. Wir haben ja nicht nur die Möglichkeit, mit dem Telefon Fotos zu machen, sondern der ganz ursprüngliche Sinn eines Telefons ist schon, mit anderen Leuten zu kommunizieren. Das passiert jetzt andauernd und ich empfinde das manchmal als recht störend. Nicht wegen des Lärms, sondern, ja.
Wegen der Inhalte. Ja, mir geht das ganz genauso. Ich finde dieses Telefonieren im Zug ganz schrecklich. Ich finde es in Frankreich ganz toll. Da ist es wirklich, wird man angehalten, in die Zwischenbereiche zu gehen und es nicht im Abteil zu machen. Das würde ich mir ehrlich gesagt hier auch wünschen. Und es ist auch noch ein Unterschied, ob man kurz ein Telefon abnimmt und 2-3 Sätze zur Klärung macht oder ein ganzes Telefonat führt.
Ja, und das sind zum Teil auch Themen, die wirklich nicht in die Öffentlichkeit gehören. Ich habe fast 20 Jahre lang gependelt und da bekommt man schon auch Dinge mit über die Gesundheit, über irgendwelche Beziehungskisten, die man eigentlich so genau nicht wissen möchte. Und man ist dem ausgesetzt. Also ich habe auch schon das Abteil gewechselt, weil es mir einfach zu unangenehm wurde, wenn ich da so quasi zwangsweise zu einer Mithörerin wurde.
Ich habe mir noch überlegt, im Vorfeld dieses Gesprächs, woher das wohl kommt, und bin dann noch so auf eine andere Quelle gekommen. So Reality-TV, wo dann plötzlich irgendwie eingeführt wurde, dass man Leuten beim Leben zuguckt. Wäre das auch eine Möglichkeit? Etwas, wo es mal angefangen hat, sich diese Entwicklung zu nehmen?
Ja, vielleicht. Also ich finde Reality-TV wirklich das Schrecklichste, was es gibt. Es ist für mich wie moderne Sklaven oder so Gladiatoren, die in die Arena geführt werden. Und ich finde, Menschen sind da extrem ungeschützt, weil ganz oft Leute ja da auch vorkommen, gerade wenn es so um, wenn sie aus sozialen Schichten kommen, die haben gar kein Bewusstsein dafür, was mit ihrem Material gemacht wird. Und jemand, der ins Dschungelcamp geht, der macht Kohle damit, der nutzt diese Öffentlichkeit für sich. Aber Hartz-IV-Empfänger tun das nicht und die bekommen auch kein Geld dafür. Und das finde ich wirklich, das ist moderne Sklaverei für mich. Das ist richtig nieder.
Ja, ich weiß gar nicht so, welche Formate das es überhaupt gibt und ob sich das noch jemand anschaut. Also, ich glaube, es geht ja nicht um Fernsehen in diesem Fall, weil dort sind es schon auch wieder Produktionen mit Verträgen und so weiter, sondern es ist ja eigentlich ein freiwilliges Exhibitionieren zum Teil auf Kanälen, wo man eben gratis etwas raufladen kann, etwas teilen kann. Und ich glaube, die sind fast problematischer.
Salman Rushdie spricht von etwas, man könnte es kurz zusammenfassen, als nach außen stülpen des persönlichen Lebens. Und ich habe es auf Englisch gelesen und ich habe es mal so mehr oder weniger der Spur nach übersetzt. Und er sagt Folgendes: Etwas Seltsames ist in unserer surrealen Zeit mit der Idee des Privaten passiert. Anstatt diese Sphäre zu hüten, scheint das Private für viele Menschen in der westlichen Welt, speziell jüngere Menschen, eine wertlose Qualität. Das wäre dann die Konklusion, die Salman Rushdie aus dem Ganzen zieht.
Ich bin nicht ganz einverstanden, wenn das Private quasi wertlos werden sollte, weil ich habe das Gefühl, es ist das Gegenteil. Es ist extrem wertvoll, weil die Leute merken ja, je persönlicher, je privater die Inhalte sind, die sie teilen, desto mehr Likes haben sie. Und schlussendlich ist das sozusagen der Antrieb, weshalb die Leute das überhaupt machen. Es ist eine Bestätigung. Eigentlich ist es so, dass der Urwunsch, man möchte gesehen werden, man möchte Aufmerksamkeit bekommen. Und diese Plattformen erlauben das in Form von Klicks, von Likes, von Kommentaren. Und deshalb überlegen sich die Leute, ja, was kann ich denn da zeigen? Und je privater, je persönlicher, desto mehr Reaktionen. Und deshalb würde ich sagen, es ist in dem Fall etwas Wertvolles, das Private.
Es wäre wertvoll, oder?
Ich finde ihn ein bisschen den falschen Ansprechpartner. Ich möchte ihn nicht inhaltlich mit Thomas Gottschalk und Mario Barth vergleichen, aber das ist so, wie wenn man mit Mario Barth über Gendern sprechen möchte oder mit Thomas Gottschalk über Altherrenwitze. Ich glaube, da muss man eine neue Generation befragen. Und ich muss sagen, also jetzt, natürlich meine ich damit nicht die Svenja Tritra Trullala, die irgendwas von sich postet, aber eine Sophie Passmann zum Beispiel, die einfach durch ihr Sein und so, die ich auch manchmal kontrovers sehe, aber die eine Haltung hat, die kann auch wichtig sein für junge Frauen, weil sie Themen aufgreift, die wichtig sind und dadurch, dass sie oft persönlich an sie anbindet, auch eine andere Wertigkeit bekommen.
Mhm. Aber eben, er beobachtet etwas aus der Sicht von einem Mann, der in einer anderen Generation aufgewachsen ist und der einer jüngeren Generation zuguckt, für die andere Werte gelten, und ist ein bisschen erstaunt. Der zweite Teil dieses Abschnitts bezieht sich dann noch auf eine kulturelle, und das fand ich noch einen interessanten Moment, das ist nämlich ein Gedanke, den du vorhin geäußert hast, es hat auch was mit Geld zu tun, mit Privatsphäre überhaupt sich leisten können. Und ganz viele Leute, er macht dann im Vergleich mit Indien, den er gut kennt, und die Armen, die in engen Wohnungen leben, die sind eigentlich nie allein.
Mhm.
Genau. Es geht ja in die gleiche Richtung wie das, was du vorhin gesagt hast. Aber eben, was Salman Rushdie anspricht, ist verschiedene Generationen. Heute gelten andere Regeln. Das ist zum Teil auch gut so, als die gegolten haben. Bei unseren Großeltern, Eltern, da hat man ja vom Privaten eigentlich wenig preisgegeben in der Öffentlichkeit.
Mhm. Aber zum Beispiel, dass heute Themen wie Menstruationsprobleme auch öffentlich besprochen werden, ist ganz, ganz wichtig für junge Frauen. Und ich zum Beispiel möchte nicht über meine Menstruation in der Öffentlichkeit sprechen. Möchte ich nicht, ist mir irgendwie nicht wichtig genug oder habe ich nicht das Gefühl, dass ich da jetzt so wahnsinnig viel zu sagen habe. Aber ich finde das okay, wenn das Frauen tun. Und das ist, ja, das wurde halt früher nicht gemacht, aber das war nicht besser für die Frauen, dass das nicht gemacht wurde, als eins von vielen Beispielen.
Aber ich glaube, diese Zwänge, die haben wir nicht abgelegt. Wenn unsere Großeltern sich überlegt haben, ob sie, keine Ahnung, ob der Rock zu kurz ist oder ob man irgendwie bei den anderen nicht aneckt, dann tun wir das genauso. Es ist einfach, sind andere Themen heute, die verhandelt werden müssen. Es geht vielleicht mehr um Sprache, es geht um Auftreten, es geht um Diversität, es geht also nicht mehr um die gleichen Themen, aber ich glaube, die Überlegung, was denken die anderen von mir, das ist genauso da wie zur Zeit von unseren Großeltern.
Also das glaube ich auch. Das finde ich, merkt man auch in der Schweiz sehr stark, wie oft man von außen beurteilt wird. Und ich schätze ja immer Menschen sehr, die nicht so angepasst sind und die sich eben nicht in diese Zwänge hineinbegeben. Trotzdem hätte unsere Großelterngeneration gesagt, ihr könnt doch nicht mal über Menstruation sprechen in der Öffentlichkeit. Und da finde ich es wichtig, dann zu sagen, nein, es ist wichtig, dass jetzt junge Menschen das möchten und dass das thematisiert wird.
Also wir haben jetzt quasi wie zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite kann es störend sein, wenn das Private allzu öffentlich gemacht wird. Und auf der anderen Seite ist es auch gut, dass gewisse Sachen wirklich tatsächlich auch öffentlich verhandelt werden. Wo ist denn die Grenze jetzt?
Ich glaube, da gibt es keine Grenze. Das ist eine Grauzone und das muss eben verhandelt werden als Gesellschaft. Also natürlich ist unsere Gesellschaft freizügiger geworden bei vielen Themen. Und Dinge wie Intimität, Sexualität, solche Dinge, da haben die jungen Leute heute auch die Möglichkeit, sich ihre Plattform zu suchen. Das war wahrscheinlich für unsere Großmütter nicht möglich. Da hat man irgendwie vielleicht gewisse Infos innerhalb der Familie oder auch nicht. Und jetzt hat man da ein Angebot und ich glaube, das ist wichtig. Und wenn es dann aber auch wieder Kanäle gibt, die Grenzen vielleicht überschreiten, was irgendwie ins Pornografische kippt oder wo es problematische Seiten von Intimität oder Sexualität diskutiert werden, das gehört halt auch dazu.
Mhm. Ja, also ich glaube, man kann sich oft fragen, hat das, was ich von mir teile, einen Mehrwert für jemand anderen? Und wenn jetzt jemand das Ultraschallbild seines ungeborenen Kindes postet, hat das erstmal sehr wenig Mehrwert. Mhm. Aber ich finde Charlotte Roach da ein gutes Beispiel. Charlotte Roach ist sehr auf Privatheit bedacht. Und dann hat sie vor ein paar Jahren mit ihrem Partner diesen Podcast über Pardiologie gemacht, der so intim war, wie es nur sein konnte. Wo ich aber fand, ich fand das so toll, da miterleben zu dürfen, wie Paare sich miteinander auseinandersetzen. Und es war eine sehr bewusste Entscheidung. Und ich glaube, die hat vielen Menschen auch etwas gegeben, dass man einmal so intim hineinschauen durfte. Also ich glaube, die Grenzen sind zu suchen und die Grenzen sind auch nicht immer gleich. Nicht jedes Paar muss sich an den Podcast setzen und über das intime Privatleben sprechen. Das hat auch nicht bei jedem Paar einen Mehrwert. Ich fand, bei ihnen hatte es das für mich.
Und was noch dazu kommt, das Private, das kann ja manchmal auch sehr banal sein. Also es ist gar nicht so, dass man, wenn man das nicht teilt, dass man was zu verbergen hat oder dass es was Peinliches sein muss. Vielleicht ist das Private manchmal auch ganz banal, ganz langweilig und das ist gut so.
Ja. Ja, und ich glaube eben auch den Unterschied immer bewusst zu haben zwischen persönlich und privat. Es ist ein Unterschied, ob ich etwas Persönliches von mir teile oder eine Privatheit.
Mhm. Aber am Anfang hat man Charlotte Roche ja zum Vorwurf gemacht, nicht ich jetzt, aber dass sie quasi irgendwie so einen Voyeurismus bedient.
Tut sie bestimmt, also das kann man ihr vorwerfen. Ich habe es als was anderes gesehen. Ich habe ihre Gesprächsführung extrem bewundert, wie die zwei sich miteinander auseinandersetzen, in welche Tiefe die gehen, was die voreinander aussprechen. Ich persönlich finde, das kann interessant sein für einen selber und seine Kommunikation mit seinem Partner, mit der Partnerin nochmal zu hinterfragen. Aber ja, das stimmt. Sie geht so tief rein und da ist sie halt immer sehr absolut Charlotte Roche. Wenn sie etwas tut, dann tut sie es halt voll und ganz.
Kompromisslos, ja. Absolut. Und das fordert natürlich auch Mut heraus. Das braucht natürlich wahnsinnig Mut auch. Manchmal auch zum Anhören, muss man sagen.
Ja.
Weil es nämlich ziemlich herausfordernd ist auch. Trotz allem Charlotte Roche und verschiedene Posts von Leuten, die ihren Hund fotografieren und ihre Katzen und so weiter. Das ist ja nicht die gleiche Währung.
Überhaupt nicht, weil Charlotte Roche genau weiß, was sie tut. Sie ist absolute Profi in dem, was sie macht.
In dem Zusammenhang finde ich auch spannend, was die Künste dazu beitragen. Weil im künstlerischen Bereich, gleich ob Literatur, ob Film, ob bildende Künste, sind ja die privaten Erfahrungen oftmals die Ausgangslage, um überhaupt ein Werk zu schaffen und das zu teilen. Da ist einfach der Unterschied, dass die das konsumieren oder die das sehen, die haben dann nicht das Gefühl, die wissen, dass es sich eigentlich um eine künstlerische Interpretation handelt. Und trotzdem können sie sich unter Umständen sehr mit einer Thematik oder einer Figur identifizieren. Also ja. Das finde ich dann, das ist das, was mich eigentlich fast mehr reizt, als dann jemandem ins Wohnzimmer zu schauen und zu sehen, was die da so tun.
Absolut, das ist natürlich viel spannender, finde ich auch.
Ja, und wir sind uns auch alle gewohnt, dass man zum Beispiel Autobiografien lesen kann, wo die Leute halt ihre eigene Wahrheit über sich selbst erzählen, ob das jetzt der Wahrheit wirklich entsprach oder in Tatsachen oder Fakten, wer auch immer das misst. Nochmal schnell zurück zu diesem Motto der Aufmerksamkeit, dieses stetige Suchen nach Aufmerksamkeit. Hallo, ich bin hier, ich poste Fotos aus meinen Ferien und da normalerweise, ohne dass man das wirklich will, konsumiert man täglich so und so viele Fotos von Leuten, die vor dem Eiffelturm was weiß ich, wo stehen und sich fotografieren, smilend mit einer Handbewegung, dem Victory-Zeichen oder so, zu Tausenden.
Aufmerksamkeit ist ja eigentlich die Währung heute, wenn man so will. Und schlussendlich ist das ja, kippt das ja oftmals auch vom Freizeitvergnügen dann irgendwann in einen Bereich, wo es auch kommerziell wird. Es gab das schöne Beispiel von letztes Jahr an den Filmtagen in Solothurn gezeigt wurde von der Film hieß Girl Gang. Von Regina Mörs, die hat ein Teenie-Interview, das ist ein Doc-Film und das ist so eine Teen-Influencerin, die hat unheimlich viele Follower, aus Deutschland ist die und die macht eigentlich nichts anderes, als dass sie irgendwelche Produkte präsentiert. Ihre Eltern, die haben das Management übernommen und die junge Frau, die zeigt mal irgendwas, eine Kosmetik, das andere Mal etwas zum Essen oder sonst irgendwelche Produkte, aber die ist nicht Schauspielerin oder Sängerin oder die tut eigentlich nichts anderes als Produkte bewerben.
Influencerin in dem Fall.
Eine Influencerin, die damit scheinbar sehr viel Geld verdienen kann. Und der private Raum ist dort eigentlich einfach zur Kulisse für diese Geldmaschine geworden. Fand ich als einen sehr spannenden Einblick hinter die Kulissen, wenn es dann sozusagen vom Freizeitvergnügen ins professionelle Posten kippt.
Und jetzt wissen wir auch, was Influencer eigentlich machen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was das eigentlich für ein Berufsgattung ist.
Ja, aber ich glaube, dieser Wunsch, danach etwas zu bedeuten, ist, glaube ich, schon noch ein bisschen älter und als unsere sozialen Netzwerke. Also ich probe gerade von Gogol, der Revisor, und da gibt's eine Figur, die sagt dem Revisor, bitte gehen Sie nach St. Petersburg. Und wenn Sie eine bedeutende Persönlichkeit treffen, dann sagen Sie ihm, der und der lebt in einer kleinen Stadt und macht das und das. Und wenn Sie den Kaiser treffen, dann sagen Sie ihm das auch. Also dieser Wunsch danach zu bedeuten, wichtig zu sein, vorzukommen, ich glaube, der ist schon etwas, was der Menschen immer ein bisschen eigen war.
Etwas zu bedeuten.
Ja.
Aber ist es nicht auch ein Zeichen der Einsamkeit letztendlich?
Finde ich eine gewagte These. Wieso, dass Leute einen Beitrag kommentieren, das kann ja ganz unterschiedlichste Gründe haben. Also ich habe mal irgendwie gelesen, dass zum Beispiel nur etwa 18%, glaube ich, so in der Tagespresse von den Kommentaren, also 18% von den Nutzenden Kommentare schreiben. Also das ist schon mal eine kleine Menge. In Social Media dürfte es anders sein, nehme ich an. Aber auch da, es gibt ganz viele Rankings, die das versuchen zu quantifizieren. Und warum das jemand tut, das kann Langeweile sein, vielleicht Einsamkeit, aber ich glaube,
also ich bin nicht. Dann im Übrigen noch da, jetzt tweete ich und poste und schicke meine Fotos rund um die Welt.
Ja, also oder ich habe eben dieses eine Beispiel, was ich vorhin angesprochen habe, das ist schon eine Person aus Australien, wo man merkt, das sind Themen, die müsste sie eigentlich mit ihren Freundinnen und Freunden besprechen. Und sie macht das über Social Media und das befremdet mich sehr. So. Aber ich glaube nicht, dass das grundsätzlich Einsamkeit ist.
Mhm.
So. Es ist auch Geldmacherei. Ganz vielen geht es auch darum, Geld zu machen. Und deshalb posten sie so intime Dinge von sich.
Mhm. Aber es sind ja nicht alle Influencerinnen und Influencer, oder?
Nein.
Die konstant am Posten sind.
Und es braucht ja das große Publikum, das reagiert. Also das habe ich eben da auch irgendwie gelesen und war wirklich erstaunt. Also wenn die Billie Eilish ihre Haare blond färbt, sind das 22 Millionen Menschen, die auf einen Knopf drücken. Und 300.000 schreiben einen Kommentar dazu. Und das umtreibt mich tatsächlich auch. Warum tun die das?
Weil sie Zeit haben?
Und falls, ja, weil sie halt Fans sind. Das ist, ja, Billie Eilish ist halt schon ein Idol unserer Zeit. Aber.
Ja, wäre uns das eingefallen? Frage ich jetzt einfach mal so in die Runde, unsere Idole unserer Jugend da zu kommentieren, ob die jetzt eine neue Frisur haben. Hätten wir vielleicht immer intimeren Rahmen gemacht? In einer Gruppe von Leuten. Heute hat man die Möglichkeit, jetzt sind wir wieder da.
Ja.
Also verbreitet sich sehr schnell.
Also ich fand es noch interessant dann zu erfahren, was wird denn überhaupt am meisten gepostet? Und nicht so erstaunlich ist es dann auch, dass dort die Sportgrößen zu oberst sind und der Messi und der Ronaldo, die liefern sich da ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und da muss quasi jede Regung, jede Bewegung irgendwie geteilt werden. Und das meiste, es sind schon so Bekanntheiten, Hochzeiten, Geburten, Krankengeschichten, die da verhandelt werden. Das scheinen schon so die Inhalte zu sein, die am meisten bewegen.
Ja, das finde ich auch manchmal, wenn solche Sachen, wenn man dann gleich posten muss oder gleich seinen Beziehungsstatus auf Facebook ändern muss, 90 Minuten nach der Hochzeit, dann frage ich mich, habt ihr für euch geheiratet oder für euer Facebook-Profil?
Also es wird aus allem eine öffentliche Handlung quasi.
Ja.
Das ist eine gute Frage, warum man das muss heutzutage. Ich stelle mir die Frage ja auch manchmal mit meinem Spät-Teenager-Sohn, der morgens kommt und als erstes ein Foto von sich selbst macht, bevor er überhaupt ein Wort gesagt hat, um seiner Bubble mitzuteilen, dass es ihn noch gibt und dass er cool drauf ist. Also ich glaube, da hat sich doch schon was gewandelt, oder?
Ja, absolut. Ich bin auf Facebook bis heute unverheiratet, weil ich immer denke, wenn ich es nicht mehr wäre, müsste ich das ja dann auch teilen. Das möchte ich aber nicht.
Ich weiß gar nicht, wie es meinem Konto geht. Ich glaube, man kann das ja fast nicht löschen.
Das weiß ich nicht.
Ja, es ist eine traurige Klammer, aber es ist tatsächlich so. Also Leute, die schon sich verabschiedet haben von dieser Erde, immer noch drauf sind. Und man kriegt dann ab und zu so Nachrichten in den sozialen Medien, dass jetzt der oder die Geburtstag habe und die sind schon lang gestorben. Also das ist eine Möglichkeit. Man kann es quasi wie fast nicht löschen. Also es müsste es jemand anders für einen übernehmen. Aber wie geht denn das?
Aber noch mal ganz kurz, um auf die Kommunikationswege zurückzukommen. Ich habe letztens die Geschichte der Briefmarke gehört. Und da wurde dann erzählt, was in London passierte, als es diese Möglichkeit plötzlich gab, Briefe zu schreiben. Und es ging die absolute Post ab. Es schickten sich alle ständig die ganze Zeit Nachrichten. Und ich glaube, das ist das Ding. Man hat plötzlich die Möglichkeit dazu und dann nutzt man sie auch. Es hat dann niemand gesagt, nein, ich möchte nicht kommunizieren. Alle haben diese Möglichkeit oder sehr viele haben diese Möglichkeit genutzt.
Mhm. Ganz viele Leute wollen kommunizieren, aber was kommunizieren und wo sie kommunizieren?
Ja, und ein Brief ist halt nur für eine andere Person. Instagram.
Für eine Person, genau.
Für eine, ja.
Genau. Und das öffentliche Telefonieren ist auch etwas anderes, als heimzugehen wie früher vor 40 Jahren und mit dem Wandapparat einer Person anzurufen und nicht alle daran teilhaben zu lassen am neuesten Kochrezept.
Und zu schauen, dass irgendwie das Kabel möglichst bis ins WC reinreicht, dass man die Türe noch ein bisschen zuschieben kann.
Wollen wir nochmal eine Geschichte, eine, die ziemlich öffentlich ausgetragen wurde. Johnny Depp versus Amber Heard. Es gibt einen Dokumentarfilm. Zuerst wurde das Ganze ja live übertragen auf YouTube. Das ist schon mal die erste Frage, die sich stellt. Muss sowas sein?
Ich finde auf gar keinen Fall. Ich finde, solche Gerichtsprozesse gehören überhaupt nicht an die Öffentlichkeit. Aber ich oute mich. Ich habe es immer geguckt.
Wir haben es mit zwei bekannten Schauspielern zu tun, die ein privates Problem haben und sich entschieden haben, das in der Öffentlichkeit auszutragen.
Ja, das Gericht hat es entschieden.
Das Gericht hat es entschieden. Aber okay. Jemand hat da Interesse bekundet daran. Ich glaube nicht, dass es die zwei waren.
Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das Zufall war, dass das also für mich wirkt das Ganze schon sehr wie eine Inszenierung. Und was mich geschockt hat, ist, dass es schlussendlich ja gar nicht darum ging, wer wen verleumdet oder missbraucht hat, sondern eigentlich wer sozusagen die Öffentlichkeit auf seine Seite ziehen kann.
Mhm. Weil das Ganze nämlich wo verhandelt wurde? Ziemlich auch außerhalb des Gerichtssaals. Irgendwo in privaten Foren.
Und da haben ja ganz viele Leute mitverdient. Irgendwelche YouTuber, die jede Regung, jede Bemerkung kommentiert haben und Geld damit gemacht haben.
Ja, und ich muss tatsächlich sagen, für mich hat auch, also Johnny Depp zum Beispiel ist ein Schauspieler, den ich sehr bewundert habe immer. Und er hat schon dadurch für mich wirklich verloren, weil dieses Geheimnis, was ihn immer umgeben hat und seine Deepness, die er ja hat, die wurde plötzlich so öffentlich gemacht. Und wenn dann solche Menschen über Code im Ehebett sprechen, da verliert man jegliches Ansehen irgendwie. Irgendwie verliert man sein Gesicht dadurch. Das ist sehr schade.
Darf ich mal aus deinem Blickwinkel, also ich habe das angeschaut und ich fand es befremdlich, warum das, ja, das Stichwort der Öffentlichkeit, auf das kommen wir noch zu sprechen. Was ist denn eigentlich von öffentlichem Interesse und was ist es nicht? Aber in dem Moment fand ich es befremdlich, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, wir gucken zwei Schauspielerinnen und Schauspieler zu, die mal ein Paar waren. Und ich habe ständig das Gefühl, die wissen ganz genau, wo die Kamera ist.
Ich glaube, er weiß es viel besser als sie. Er hat, wenn er gespielt hat, besser gespielt als sie, muss man leider sagen. Ich vermag mir überhaupt kein Urteil darüber zu erlauben, was die Wahrheit ist.
Na, das interessiert mich auch nicht.
Finde ich ganz wichtig. Natürlich, das sind absolute Vollprofis. Die wissen das. Sie wissen das, wie man damit umgeht. Und er hat sehr gut die Pausen gesetzt. Er hat sehr gute Antworten gegeben. Er war sehr gut vorbereitet auf diesen Prozess.
Mhm. Nicht nur auf den Prozess, sondern vielleicht auch auf die Live-Übertragung.
Ja.
Mein Ding lief einfach darauf aus, dass ich mir plötzlich überlegt habe, sind wir in einer Fortsetzungsserie, die genauso gut fiktiv sein könnte? Uns wird da was präsentiert als Reality quasi. Und trotzdem hat es so ein bisschen einen Anstrich von etwas Geschriebenem, Gespieltem.
Ja, ich meine, ich glaube, in Amerika werden ja Leute schon sehr gut auch von ihren Anwältinnen und Anwälten, wenn sie gute haben, vorbereitet auf diese Kreuzverhöre. Das ist auch, glaube ich, sehr richtig grundsätzlich, weil man schnell antworten muss, weil man so. Aber ja, ich glaube nicht, dass wir dort die authentischen Menschen gesehen haben. Glaube ich auch nicht.
Was mich auch noch beschäftigt hat, das war das Warum. Also die Richterin lässt das zu, dort in Virginia, wo dieser Zivilprozess ausgetragen wurde. Gegenseitiger Diffamationsprozess. Aber warum? Warum lässt man sowas zu? Weil das jetzt Schauspielerinnen und Schauspieler sind oder weil man denkt, das hat darum, weil es zumindest eher weltberühmt ist, dass das von öffentlichem Interesse ist, oder?
Also ich finde, es gibt einen großen Unterschied jetzt zum Beispiel zwischen diesem Prozess und dem, der jetzt gerade in Frankreich verhandelt wird von Gisèle Pelicot. Dort geht es wirklich um diese Selbstermächtigung von einer Frau, die von ihrem Mann und ganz vielen weiteren Männern eigentlich aufs Übelste missbraucht wurde und die sich entschieden hat, ihr ganz privates Schicksal an die Öffentlichkeit zu tragen, weil sie gesagt hat, das bin nicht ich, die mich schämen muss, sondern das sind die Beteiligten, die jetzt die Angeklagten, die sollen sich nicht nur vor dem Gericht verantworten, sondern auch vor der Öffentlichkeit. Und das hat für mich eine ganz andere Dimension, weil dort hat eine Privatperson, die eigentlich nicht im öffentlichen Leben steht, diesen mutigen Schritt gewagt und gesagt, hey, ich bin hier Opfer geworden, aber wenn ich zustimme, dass das hinter den Kulissen passiert, bleibe ich Opfer. Und das war sozusagen ein Akt der Selbstermächtigung. Aber in diesem anderen Prozess, da hatte ich das Gefühl, das ist eine große Inszenierung.
Vielleicht wollte die Richterin ein Zeichen setzen für andere Stars, dass sie gesagt hat, dass sie sagen wollte, überlegt euch wirklich sehr gut, ob ihr wegen solchen Sachen so einen Krieg anzetteln wollt. Weil was ja im Prozess rausgekommen ist, die beiden haben sich nichts geschenkt in ihrer Beziehung. Und ja, vielleicht hat sie einfach gedacht, damit das ein für alle Mal klar ist, überlegt es euch gut, ob ihr solche Prozesse in der Öffentlichkeit führen wollt.
Also es ist noch zwei Schritte weiter gedacht.
Ja, es gibt bestimmt auch keinen Gewinner. Also selbst wenn der Prozess ging, soweit ich mich weiß, für Depp aus. Ja, aber irgendwie, was hat er gewonnen? Gar nichts. Also
ja, er hat schon er hat schon ein bisschen sein Gesicht zurückbekommen im Gegensatz zu ihr. Ihre Karriere ist zerstört. Vernichtet.
Ja, aber ich glaube, seine Reputation, die ist, denke ich, jetzt auch nicht unbedingt gerade gestiegen.
Ja, aber er hat Werbespots wieder gedreht, ich glaube, für Gucci oder also auf jeden Fall so ganz große Firmen und so. Also, ja.
Und trotzdem, die Öffentlichkeit hat sich im Moment, und das ist der Moment, auf den ich auch raus wollte, man kann sich ja denken, wenn zwei solche Leute, die in Hollywood vor der Kamera standen, eher ein Riesenstar, wenn die so einen Krach austragen, das übertragen wird, dass das auch ein Publikum anzieht, auf jeden Fall, sonst wird es ja nicht gemacht. Und das fand ich den Moment so wirklich auch ein bisschen eine Grenzüberschreitung, muss ich sagen. Weil dass solche Sachen dann in der Öffentlichkeit ausgetragen werden, setzt ja auch voraus, dass ein öffentliches Interesse daran bestehen würde. Und ich sehe das irgendwie nicht, muss ich sagen.
Nein, finde ich auch. Ich habe mich auch wirklich oft fremd geschämt, wenn ich es mir angeschaut habe, wirklich, man schämt sich für das, was die da miteinander verhandelt haben.
Ich glaube, ich hätte mir das jetzt nicht angetan, wenn wir nicht heute über dieses Thema sprechen wollen. Ich finde es einfach banal und es interessiert mich wirklich nicht, welche Probleme die beiden haben.
Ja, das verstehe ich. Ich musste das jetzt eingestehen. Mich hat das irgendwie gecatcht, weil ich auch so etwas noch nie gesehen habe. Ich habe noch nie einen Prozess so pur verfolgt, ohne ihn schon aufgearbeitet zu bekommen. Durch andere Medien.
Vielleicht sehen wir in Zukunft mehr solche, sollte es sich um Menschen handeln, die so dermaßen in der Öffentlichkeit stehen. Aber die Frage bleibt ja bei ganz vielen von diesen Sachen. Also wir wünschen uns zumindest in einem Fall Transparenz, oder? Das ist im politischen Bereich. Aber wenn es ums Private geht, wollen wir doch nicht immer alles wissen. Und wir leben in einer Zeit, in der ich wenigstens das Gefühl habe, ihr könnt mir auch widersprechen, in der ich das Gefühl habe, da wird die ganze Zeit das Privateste nach außen gestülpt.
Also wir werden ja gezwungenermaßen immer transparenter als Privatpersonen, weil wir unsere Daten überall eingeben und abgeben müssen. Aber ich finde, es ist ein Unterschied, ob jemand eine öffentliche Person ist oder nicht. Weil eine öffentliche Person, die hat natürlich eine gewisse Vorbildfunktion, eine gewisse Verantwortung. Und das ist dann nicht neutral, je nachdem, zu was die sich äußert. Also von dem her hat natürlich jede öffentliche Person auch das Recht auf Privatsphäre und mich interessiert es auch nicht, welche Müsli-Mischung die Bundespräsidentin am liebsten mag. Aber es gibt bestimmte Themen oder Bereiche, dort wendet sich das von mir aus gesehen wieder.
Und das wären zum Beispiel, also ich weiß es nicht, um die Beziehung in den USA. Wir erleben jetzt gerade einen Wahlkampf, da geht es häufiger darum, was machen die Leute außerhalb ihrer Ehe? Haben die da noch irgendeine Geschichte und so? Wo kehrt's denn?
Dort interessiert es vielleicht eher, ob jemand glaubwürdig ist. Und wenn jemand betrügt im privaten Bereich, ist diese Person vielleicht dann im öffentlichen Leben auch nicht gleich glaubwürdig, weil sich das nicht ganz so scharf trennen lässt.
Ja, da finde ich grundsätzlich die Maßstäbe sehr falsch, weil eigentlich geht es darum, was schafft eine Person, wie ambitioniert ist eine Person für das Amt und ob sie jetzt, wie sie ihre Ehe leben möchte, ist ja eigentlich eine große Privatheit. Aber in Amerika so gewinnst du halt die Wahl. Wenn sie was Schmutziges über dich finden, hast du halt eigentlich verloren.
Mhm. Aber es kommt dann auch noch darauf an, wer publiziert das? Wo wird das publiziert? Also wir müssen gar nicht nach Amerika schauen. Wir haben jetzt gerade eine riesen Mediengeschichte mit einer Politikerin, die sich entschieden hat, in ihrem Keller auf ein Madonnenbild zu schießen und dann das auch noch in den Medien zu posten, hat wiederum zu einem riesigen Shitstorm geführt und fast ein bisschen eine Hexenjagd draus gemacht. Also das wissen alle, dass ich von Sanja Metti spreche. Und das ist ja freiwillig, dass sie das geteilt hat. Und solange sie in ihrem Keller sowas tut, ist das geschmacklos oder pietätslos. Aber in dem Moment, wo sie es postet, hat es eine andere Dimension.
Das stimmt. Und das, was ich jetzt sage, beziehe ich jetzt nicht unbedingt nur auf diesen Fall. Aber ich finde manchmal die drakonischen Strafen, die man für einen Fehler, den man begangen hat, bekommt, die stehen manchmal für mich heute in keinem Verhältnis mehr. Weil, es ist für mich maßlos geworden. Die Shitstorms, die man ernten kann, sind so groß und so vehement, dass ich finde, es steht in keinem Verhältnis zu dem Fehler, oft in keinem Verhältnis zu dem Fehler, die Person begangen hat. Und da müssen wir, glaube ich, wieder maßvoll werden, weil sonst können wir die Leute wirklich vors Bundeshaus schleppen und dort die Guillotine auf sie runtersausen lassen. Das wäre vielleicht manchmal sogar noch netter.
Also ich glaube, da gab es auch Kommentare, die waren so herabwürdigend. Also ja. Die waren viel schlimmer als das, was Frau Ametti getan hat. Und ich will sie damit nicht in Schutz nehmen.
Überhaupt
nicht. Aber da finde ich schon auch, dass man sich bewusst sein muss, dass das Kommentieren, das ist eine Verantwortung.
Ja.
Und das hat schon auch damit zu tun, wie wollen wir als Gesellschaft miteinander umgehen. Und da fragt sich auch, ob man das rein durch eine Redaktion lösen kann, die dann solche Hasskommentare löscht.
Eben diese Zusammenfassung, ich komme nochmal auf diesen Prozess zu sprechen, Johnny Depp und Amber Heard. Da gibt es Leute, die konstant kommentieren und diese Zusammenfassung, die jetzt auf Netflix zu sehen ist, da gibt es Leute, die sich nicht zu blöd sind, in irgendwelchen Spider-Man-Masken hinzusitzen und einfach konstant alles durch den Dreck ziehen. Das ist doch das Maßlose geworden, als Reaktion auf das, was zwei andere Leute, ob die jetzt beschlossen haben, das Ganze in der Öffentlichkeit auszutragen oder nicht, steht noch dahin. Aber dieses ständige Kommentieren und zum Teil auch aus absoluter Unwissenheit, das finde ich sehr erschreckend.
Es hat vielleicht auch mit den Mechanismen zu tun. Also schlussendlich funktioniert das ganze System nach, wie viel wird etwas angeschaut. Und offensichtlich neigt die Menschheit dazu, das Spektakuläre, das Anrüchige, vielleicht auch das, das Grenzen überschreitet, dem anderen vorzuziehen. Und vielleicht müsste man dort mal nachhaken und überlegen, ob man da ansetzen muss und sagen, diese Quantifizierung ist eigentlich Teil des Problems, weil es führt ja dazu, dass die Inhalte immer wie extremer werden, dass man noch eins draufsetzt und dass sich Grenzen zwischen Fake und Realität zu verwischen beginnen, weil man eigentlich immer um diese Aufmerksamkeit buhlt und das so erreichen kann.
Ja, und auch der Hang von Menschen, sich so auf die Dinge, die sie nicht mögen, so darauf zu fokussieren und meinen zu müssen, darüber müssen sie jetzt ihren ganzen geistigen Müll nach außen zu produzieren. Letztendlich kann man eigentlich nur sagen, man darf diese Inhalte nicht konsumieren, Das ist das Erste, was ich machen kann, um eine Veränderung herbeizuführen und auch immer wieder eigentlich raus in die Welt zu geben. Hey, beschäftigt euch doch mit den Sachen, die euch was Positives bringen, die euch gut fühlen lassen. Weil die Macht unserer Gedanken ist wahnsinnig groß. Und wenn wir immer auf das Negative gehen, auf das, was wir nicht gut finden, finde ich, unser Leben ist dafür zu kurz. Beschäftigt euch mehr mit Inhalten, die euch glücklich machen, als mit denen, die euch nicht glücklich machen.
Und den Leuten mal wieder in Erinnerung zu rufen, dass sie nicht für alles das Zielpublikum sind.
Ja, genau.
Das war der Kulturstammtisch zum Thema, was gehört in die Öffentlichkeit und was nicht. Herzlichen Dank für die Teilnahme, Milva Stark und Patricia Schneider. Mein Name ist Erik Fackung.